Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit
Katja Voges. Ich arbeite beim Internationalen Katholischen Missionswerk Missio in Aachen und leite da ein Team, das sich mit dem Thema Menschenrechte und Religionsfreiheit beschäftigt. Schwerpunkt ist die Religionsfreiheit, damit verbunden auch der christlich-muslimische Dialog vor allem und andere Themen, die damit zusammenhängen.
Liebe Katja, ganz herzlich willkommen zum 51. Podcast bzw. zur 51. Folge vom Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die 50. Folge hatten wir mit Markus Krübel, dem ehemaligen Beauftragten der Bundesregierung für Religionsfreiheit, gemacht. Deshalb freut es mich sehr, dass wir dieses Thema nochmal mit dir aus einer Organisationsperspektive vertiefen können heute. Und ich freue mich besonders, dass wir uns wiedersehen, weil wir haben auch im Rahmen meiner Arbeit für die Konrad-Adenauer-Stiftung in den letzten Jahren öfters schon miteinander zu tun gehabt. Du warst beim HFES Menschenrechtsdialog in Weimar dabei, du warst beim Mülheimer Nahostgespräch dabei, damals zum Schwerpunkt Saudi-Arabien, auch ein wichtiges Land, wenn es um das Thema Religionsfreiheit und Einschränkung der Religionsfreiheit geht. Und heute werden wir auch über deine aktuelle Arbeit für Missio sprechen und uns auf einige andere Länder fokussieren, über die wir in den letzten Gesprächen weniger gesprochen haben. Als Einstiegsthema würde ich aber ganz gerne mit dir über deine Doktorarbeit, die du vor gar nicht allzu langer Zeit geschrieben hast, sprechen. Und zwar hast du das Thema Religionsfreiheit im christlich-muslimischen Dialog, Optionen für ein christlich motiviertes und dialogorientiertes Engagement verfasst. Jetzt sind wir aktuell noch in der Ramadan-Zeit und euer Vorsitzender, der Pfarrer Dirk Bingener, hat in einem Interview gesagt zu der Ramadan-Beleuchtung in einigen Städten: Die gegenwärtige öffentliche Beleuchtung in Frankfurt und Köln ist wunderbar. Das ist in einer offenen Gesellschaft, in der das Menschenrecht auf Religionsfreiheit für alle gleichermaßen gilt, ein Zeichen von Normalität. Vielleicht an dich als Expertin für christlich-muslimischen Dialog gefragt: Wie viel Normalität gibt es in den christlich-muslimischen Beziehungen beim Thema Religionsfreiheit?
Ja, danke Oliver erstmal für die Einladung. Da kann ich direkt gut einsteigen. Ja, also erstmal zum Thema offen zeigen, dass Ramadan ist, den Ramadan sichtbar machen auf den Straßen, das gehört ganz klar zum Menschenrecht auf Religionsfreiheit. Also es geht nicht nur darum, bei der Religionsfreiheit im Privaten die Religion wählen, wechseln, ausleben zu können, sondern eben auch öffentlich, in Gemeinschaft oder alleine, so dass es sichtbar wird auf den Straßen. Insofern ganz klar ein Zeichen von Normalität in einer Gesellschaft, in der die Religionsfreiheit großgeschrieben wird. Und ich denke, dass das viel auch in Deutschland mit dem christlich-muslimischen Dialog zu tun hat und dass das auch gut tut, das im Dialog zu zeigen und darauf einzugehen von christlicher Seite, zu gratulieren, diese Festlichkeiten zu begleiten, wie es ja auch von muslimischer Seite auch passiert, wenn christliche Feste gefeiert werden.
In einem Interviewband, den wir herausgegeben haben zu dem Thema, hast du uns in deinem Interview gesagt, wenn Menschen unterschiedlicher Religionen und Weltanschauungen in einem Staat zusammenleben, dann sind Aushandlungsprozesse zwischen unterschiedlichen Menschenrechten notwendig. Die Religionsfreiheit gehört wesentlich dazu. Wie prägt sich das in deiner Wahrnehmung in Deutschland aus, dieser Aushandlungsprozess?
Ja, da würde ich aus jetziger Perspektive ergänzen, nicht nur, wenn Menschen unterschiedlicher Religionen und Weltanschauungen zusammenleben, sondern ohnehin sind die Meinungen und Menschen unterschiedlich plural. Und da kommt es einfach dazu, dass unterschiedliche Menschenrechte ja gewissermaßen in Konflikt treten. Gleichzeitig will ich sowas dann immer direkt vorsichtig formulieren, weil auch klar ist, dass es nicht darum geht, irgendwie wie bei einer Waage, dass entweder das eine oder das andere Menschenrecht stärker geschützt wird, sondern es geht darum, dass alle Rechte, alle Menschenrechte möglichst in ihrer Substanz gleichermaßen gewahrt werden. Also das ist das Ziel. Aber dass es da zu bestimmten Aushandlungen kommt, ist wichtig und zeigt ja auch irgendwo die Bedeutung der Menschenrechte und auch der Religionsfreiheit, wenn darüber diskutiert wird, wenn auch verhandelt wird, wenn möglichst allen klar ist, okay, es geht hier um ein grundlegendes Menschenrecht, das gewahrt werden muss, aber dafür müssen wir eben auch diskutieren. Und die Gesellschaft verändert sich, es tauchen neue Fragen auf, es tauchen vielleicht sogar ganz neue menschenrechtliche Problemlagen auf durch technische Entwicklung, was weiß ich was. Da in der Diskussion zu sein, muss nicht immer negativ sein, ne? Wenn es heißt Konflikte um Menschenrechte. Also dieses Aushandeln halte ich für für ganz wichtig, um Menschenrechte lebendig zu halten.
Du hast gesagt, die Gesellschaft verändert sich. Und was sich natürlich in den letzten Jahrzehnten, vor allem durch die Gastarbeitermigration seit den 60er Jahren aus muslimisch geprägten Ländern wie der Türkei, Marokko und anderen der Fall ist, viele Muslime sind nach Deutschland gekommen, mehrere Millionen leben in Deutschland. Und viele Deutsche sind auch durch Heirat und so weiter auch dann zum Islam übergetreten. Und auch das ist ein Thema der Religionsfreiheit, dass man seine Religion wechseln kann. Ein Katholik, ein evangelischer Christ kann zum islamischen Glauben übertreten, Sunnit werden, Schiit werden. Umgekehrt ist das aber nicht so einfach möglich, wird sogar in Ländern wie Iran verfolgt. Also Christen, iranische Christen, die vorher schiitische Muslime waren, kommen gar nicht so selten nach Deutschland, weil sie in ihrer Heimat nicht mehr offen ihren Glauben leben können. Wie nimmst du das wahr, dieses Aushandeln? Findet das da überhaupt statt? Gibt es auch auf muslimischer Seite einen, sagen wir mal, einen Diskurs darüber, dass man natürlich nicht immer nur erwarten kann, wie das die eigenen religiösen Vorschriften vorsehen, dass ein Christ zum Islam übertreten kann, sondern dass man auch dann im Sinne der Religionsfreiheit das Gegenteil, also den Übertritt eines Muslims zu einem anderen Glauben wie dem Christentum zustimmen muss? Gibt es solche Aushandlungsprozesse auch innerhalb dieser Community der muslimischen?
Die gibt es auf jeden Fall. Also das Thema Religionswechsel ist ein ganz sensibles. Das hat sich auch schon im Ausarbeitungsprozess der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der völkerrechtlichen Verträge gezeigt. Das war einfach immer Thema aus unterschiedlichen Gründen. Und es ist faktisch so, dass in islamischen Traditionen dieses Thema Abfall vom Islam, Apostasie, ein sehr sensibles ist. Das heißt, die klassischen Positionen sind da ganz klar. Manche extreme, radikale Positionen sehen die Todesstrafe für den Abfall vom Islam vor. Und wenn wir in unsere Partnerländer schauen und uns da die Situation angucken, ist das Thema Abfall vom Islam immer eins, was in sehr vielen arabischen Ländern zu einem Ausschluss aus der Gesellschaft führt, aus den Familien. Es gibt sehr, sehr viele Konflikte, die damit zusammenhängen. Aber es gibt natürlich auch immer auf beiden Seiten oder auf verschiedenen Seiten, nicht nur christlicherseits, sondern dann eben auch islamische Gruppierungen und so weiter in den verschiedenen Ländern, eine Auseinandersetzung damit und auch die Position, das muss erlaubt sein. Wenn wir Religionsfreiheit verteidigen, dann gehört das dazu. Also das ist wesentlicher Bestandteil. Und diese Konflikte gibt es und diese Auseinandersetzung auch innerhalb der muslimischen Community, das bekomme ich schon mit. Aber es bleibt ein sehr schwieriger Punkt.
Wenn jetzt in Ländern wie Gambia, was ich gestern gelesen habe, die Mädchenbeschneidung in muslimischen Gemeinden wieder auf dem Vormarsch ist und sich auch das Parlament stark dafür macht, dass das wieder gesetzlich gestattet wird, wie beeinflusst das den interreligiösen Dialog zwischen beispielsweise Christen und Muslimen? Haben Christen da auch überhaupt eine Chance, auf diese traditionellen muslimischen Milieus einzuwirken?
Das kommt natürlich sehr stark auch auf den Länderkontext an. Soweit wir das bei unseren Partnerländern und Partnerinnen und Partnern, also mit denen Missio zu tun hat, in verschiedenen Ländern beobachten können, gibt es immer auch interreligiöse Initiativen, die sich gegen diese Menschenrechtsverletzungen wenden. Und die gilt es absolut zu stärken, weil es ja nichts bringt, wenn man nur christlicherseits jetzt da tätig wird. Also auch, das ist wichtig, dass es da Aufklärungsarbeit gibt, weil ich meine, die Beschneidung ist jetzt nicht nur ein muslimisches oder ein islamisches Phänomen, sondern auch christlicherseits ist da viel Arbeit, Aufklärung, Bildung, Empowerment, das notwendig ist. Aber wie bei verschiedenen Menschenrechtsthemen bin ich der Überzeugung, dass es in diesem interreligiösen gemeinsamen Engagement besonders wirksam ist, um auch verschiedene Bereiche der Gesellschaft, verschiedene Gruppierungen zu erreichen, größere Schlagkraft zu entwickeln, authentischer, wirksamer aufzutreten.
Religiöse Tradition und Frauenrechte sind ja oft in einem Konflikt. Und die Luise Amtsberg, die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechte, hat in ihrem Vorwort zum dritten Bericht zur weltweiten Lage der Religionsfreiheit und Weltanschauungsfreiheit geschrieben: Treten religiöse Gemeinschaften in Opposition zu anderen Menschenrechten, wie etwa der Gleichberechtigung und der sexuellen Selbstbestimmung, positionieren wir, also als Bundesregierung, positionieren wir uns klar im Sinne der Universalität der Menschenrechte. Das ist ja ein Statement, was sehr klar fokussiert ist und sagt, okay, Religionsfreiheit darf nicht in einem Konflikt mit anderen Menschenrechten sozusagen diese einschränken. Wie würdest du das aus deiner Erfahrung bewerten? Wie stark ist tatsächlich der Einsatz für Menschenrechte in einem Konflikt oder wie häufig ergeben sich solche Konflikte zwischen dem Einsatz für Religionsfreiheit und anderen Menschenrechten wie den aufgezählten Rechten der Frau, sexuellen Selbstbestimmung und so weiter?
Also ich denke, dass religiöse Gemeinschaften, Organisationen und so weiter natürlich das Recht haben, einen besonderen Fokus auf die Religionsfreiheit zu legen. Durchaus auch auf die Religionsfreiheit, ausschließlich erstmal von Christinnen und Christen, als christliche Organisation zum Beispiel. Aber ich glaube, es ist wichtig, natürlich zum einen nicht nur wichtig, sondern absolut notwendig, da nicht andere Menschenrechte auszuschließen aus dem Kanon universaler Menschenrechte und das auch so zu kommunizieren. Ich glaube, dass dann auch eine Wirksamkeit in der Gesellschaft entstehen kann, wenn man deutlich macht, okay, wir fokussieren uns jetzt auf das Recht der Religionsfreiheit, aber wir sind uns bewusst, dass das ein Recht im Kanon universeller Menschenrechte ist. Insofern das Statement von Luise Amtsberg halte ich für sehr wichtig, dass religiöse Gemeinschaften sich das auch bewusst machen.
Ihr seid als Missio schon im Jahr 1832 gegründet worden. Also eine wirklich altehrwürdige Einrichtung und tatsächlich die älteste hier im Podcast vertretene Institution. Freue ich mich sehr darüber, dass ich hier auch ein bisschen Historie sozusagen atmen darf. Aber wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, so wirklich hat sich im Bereich der katholischen Kirche erst seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil im Jahr 1965 und verschiedenen Erklärungen, insbesondere Dignitatis Humanae, die Religionsfreiheit als bürgerliches Freiheitsrecht, ihrer Anerkennung auch in der katholischen Kirche erstritten. Wie ist deine Erfahrung aus Missio-Perspektive, wenn du, auch wenn du 1965 noch nicht dabei warst, aber wie bedeutsam waren für die Arbeit von Missio diese Entwicklungen Mitte der 60er Jahre?
Ja, schön, dass ich die älteste Einrichtung hier jetzt in deinem Podcast vertrete. Tatsächlich, genau, bin ich ja erst seit 2016 dabei, aber für mich und gerade für den Bereich Menschenrechte, Religionsfreiheit, aber auch für die Frage nach Mission, ja, wir sind ein Missionswerk, ist ganz klar das Zweite Vatikanische Konzil ausschlaggebend gewesen. Mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, wie das konkret die Mitarbeitenden quasi im Missionswerk beeinflusst hat zu dieser Zeit. Das ist ja eine total spannende Zeit gewesen. Für uns ist klar, für mich ist klar, ohne diesen Paradigmenwechsel der katholischen Kirche, die im Zweiten Vatikanischen Konzil ihr Verhältnis zu nichtchristlichen Religionen überdacht hat und seitdem Wahres und Heiliges eben in anderen religiösen Traditionen anerkennt. Ohne das und ohne die explizite Bejahung der Religionsfreiheit in der Erklärung Dignitatis Humanae könnten wir jetzt nicht so arbeiten, wie wir das tun. Also zumindest ist es gut, diesen von offizieller katholischer Seite diesen, wenn man es Support nennen will oder was, diese ganz klare Positionierung zu haben, um auch wirklich zum einen für Religionsfreiheit, also um vollumfänglich einstehen zu können, zu sagen, alle religiösen Gruppierungen sind inbegriffen und selbst wenn wir uns in einem bestimmten Land mal explizit für Christinnen und Christen einsetzen, natürlich als katholisches Missionswerk, dann denken wir andere religiöse und weltanschauliche Gemeinschaften mit. Wir sind uns bewusst, dass es um ein Menschenrecht für alle geht. Wir gehen auch angstfrei in den Dialog vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir den Wert auch anderer religiöser Gemeinschaften anerkennen und auch irgendwo den Dialog und dass die Auseinandersetzung mit Leuten anderer religiöser Zugehörigkeit als eine Art Gottesbegegnung oder gemeinsame Suche wahrnehmen. Das ist zentral für unsere Arbeit, die Haltung, die dahinter steckt.
Es gibt ja viele Länder, in denen Mission grundsätzlich verboten ist, wo es dann nur Untergrundkirchen gibt beispielsweise und die Gläubigen einer großen Gefahr ausgesetzt sind. Seid ihr auch in solchen Ländern aktiv oder eher in Umgebungen, wo die Mission erlaubt ist?
Also gerade mit dem Thema Religionsfreiheit habe ich fast ausschließlich oder sehr, sehr viel mit Ländern zu tun, in denen das Thema Mission ein total sensibles ist. Und da müssen wir natürlich auch auf unser eigenes Verständnis von Mission schauen. Also das sich ja auch gewandelt hat, spätestens mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, eben nicht mehr die Vorstellung von Mission, dass wir in andere Länder gehen müssen, um zwangsläufig vor allen Dingen Leute zu taufen, damit sie gerettet werden und so weiter. Das hat natürlich auch mit dem veränderten Verhältnis zu nichtchristlichen Religionen und diesem Blick auch darauf, was was heilsnotwendig ist und was Mission sein kann und soll zu tun. Also Mission jetzt viel mehr verstanden als ein, wir gehen in den Austausch auf Augenhöhe mit anderen Menschen, in welchen Kontexten auch immer. Wir vertiefen gemeinsam unseren Glauben. Wir leben aus einer christlichen Grundhaltung heraus und legen in gewisser Weise Zeugnis ab, aber haben nicht diesen Gedanken, wir müssen zwangsläufig Leute im klassischen Sinne missionieren. Also mehr, wir haben eine Mission aus unserer christlichen Haltung heraus. Das gibt es auf jeden Fall natürlich, dieses Verständnis von Mission. Und in den Ländern, in denen ich so unterwegs bin, die Partnerinnen und Partner von Mission, mit denen ich zu tun habe, ist das Thema Mission eine riesige Herausforderung. Also in vielen Ländern gibt es explizit Missionsverbote. Ich denke da an Marokko, da habe ich studiert und viele Kontakte und viel Austausch. Da gibt es ein etwas schwammig formuliertes Missionsverbot, das sich dann eben auf nicht-muslimische Menschen bezieht, die eben nicht missionieren dürfen, also nicht unter Zwang oder Ausnutzung von Abhängigkeit, und es wird sehr offen formuliert, in irgendeiner Weise Muslime von ihrem Glauben abbringen dürfen. Im Umkehrschluss heißt es auch, ihr lieben Marokkanerinnen und Marokkaner, ihr bleibt bitte Muslime, sonst kriegt ihr auch Probleme. Also, und das ist nur ein Beispiel für viele. Also in vielen Ländern ist dieses Thema Mission kritisch, und man muss dazu sagen, dass es natürlich auch unterschiedliche Arten gibt, von christlicher Seite an das Thema heranzugehen und auch aktiv zu sein in Ländern. Ja, also wir erleben es schon auch, dass Partnerinnen und Partner dann sagen, okay, es gibt auch christliche Gruppierungen hier im Land, die für ja, Unruhe sorgen, indem sie eben genau dieses Ziel verfolgen. Wir wollen unbedingt dafür sorgen, dass viele Leute ja, zum christlichen Glauben finden, heißt getauft werden, ohne jetzt zu sehen, was für Probleme das für die Leute auch mit sich bringt. Ja, ob es vielleicht auch Alternativen gibt erstmal, als jetzt wirklich direkt mit dem Ziel der Taufe an Leute heranzutreten. Also das kann zu einem Problem werden und auch zu einer Bedrohung für etablierte oder christliche Gemeinschaften, die schon einen gewissen Handlungsspielraum gewonnen haben, wenn da eine aggressive Missionierung läuft. Das kann diese Gemeinschaft eben gefährden auch. Also das ist immer sehr genau so abzuwägen, was möglich ist und was nicht. Und ja, wir sind da eben mit einem anderen Begriff von Mission und von Zusammenarbeit unterwegs.
Mission bedeutet ja schon auch eine Stärkung der christlichen Gemeinschaft. In vielen Ländern, wo Christen seit Jahrtausenden leben, nehmen aber die christlichen Gemeinden sehr stark ab. Also wir haben das nach dem Irakkrieg vor 20 Jahren erlebt, dass Hunderttausende aus dem Irak fliehen mussten. Selbst im Heiligen Land ist die Zahl der Christen erschütternd niedrig. Im Gazastreifen nur noch rund 1000 Leute. Im Heiligen Land aber sind gerade noch die Christen in sozialen Institutionen, kümmern sich um Kranke und Arme und so weiter. Inwieweit hat dieser soziale Aspekt für eure Arbeit auch eine Bedeutung gespielt oder spielt eine Rolle?
Wenn ich auf unsere Projekte schaue, dann haben fast alle irgendwie eine soziale Dimension. Also es geht um Ausbildung, Weiterbildung, ein großer Schwerpunkt. Es geht um soziale, pastorale, interreligiöse Arbeit, auch Infrastrukturmaßnahmen. Aber all das ist dafür da, die Menschen zu unterstützen, zu einem guten Leben und zu einer ja, freien Entfaltung eigentlich ihrer Menschenwürde oder ich sag mal, dazu beizutragen, dass die Menschenwürde anerkannt wird, dass Menschen sich frei entfalten können und so weiter. Insofern ganz wesentlicher Bestandteil auch dessen, was ich jetzt unsere Mission beschreiben würde. Und da zu wissen, dass wir in Kontakt sind und zusammenarbeiten mit Partnerinnen und Partnern in den verschiedenen Ländern, die das so, ja, so authentisch und gut leben, das ist ein großes Privileg, finde ich.
Ein paar Länder habe ich schon namentlich angesprochen. Ihr gebt auch eine Schriftenreihe heraus, wo ihr schon Dutzende von verschiedenen Publikationen veröffentlicht habt zu unterschiedlichen Ländern. Das sind, glaube ich, fast 100 mittlerweile.
Ja, danke, noch nicht ganz.
Noch nicht ganz, aber genau. Auf jeden Fall,
Hälfte ist überschritten.
Eine sehr große Anzahl, und deshalb müssen wir uns ja ein bisschen fokussieren. Du hattest schon vorgeschlagen, etwas zu eurer Arbeit in Pakistan und zu Pakistan zu sagen. Auch ein extrem wichtiges Land, auch politisch. Weshalb spielt es für eure Arbeit eine große Rolle?
Ja, also Pakistan ist tatsächlich ein Schwerpunkt im Augenblick. In dieser Reihe, Missio-Reihe, Länderberichte Religionsfreiheit, decken wir verschiedene Länder ab. Aber Pakistan war für uns nicht nur im Rahmen dieser Länderberichte zentral, sondern wir haben verschiedene Kampagnen aufgesetzt zu Themen der Religionsfreiheit in Pakistan, haben auch eine Reise nach Pakistan unternommen im November letzten Jahres. Und insofern, das ist so das Land, was mir jetzt gerade auch sehr am Herzen liegt. Wir haben in Pakistan es mit ziemlich vielen Herausforderungen Herausforderungen zu tun, die einmal religiöse Minderheiten, eben auch Christinnen und Christen betreffen, Muslime auch im Übrigen, Frauen oft im doppelten Maße. In Pakistan ist einmal ein großes Thema, sind die Blasphemiegesetze. Das heißt, wir haben in Pakistan Blasphemiegesetze, die in einigen Paragraphen auch sich explizit auf Verunglimpfung des Propheten Mohammed und des Koran beziehen. Und für Verunglimpfung des Propheten ist die Todesstrafe vorgesehen, die zwar oft nicht durchgeführt wird, aber das sorgt dafür, dass Leute einfach für Jahrzehnte hinter Gitter wandern. Und da bei unserer Reise Leute zu treffen, die das konkret betrifft, die also nicht nur vielleicht Angehörige haben, die im Gefängnis sitzen, sondern die auch wissen, dass wenn diese Angehörigen irgendwann freikommen sollten, dass die nicht mehr in Sicherheit im Land sind. Also dass es einfach viele extremistische Gruppierungen gibt, die sich ja explizit zum Ziel gesetzt haben, Leute, die vermeintlich blasphemisch sich geäußert haben, umzubringen, ganz einfach. Und in dieser Unsicherheit dort zu leben, also das war schon eine besondere Erfahrung, mit Menschen zu sprechen und auch mit Organisationen, mit Partnerorganisationen, die sich da so mutig einsetzen. Anwälte, die sich für Leute einsetzen, die wegen Blasphemie im Gefängnis sitzen, sind selbst ja im Prinzip in Lebensgefahr. Das war ein Thema, was uns da stark beschäftigt hat. Dann auch das andere Thema Zwangsehe und Zwangskonversion, was eben vor allen Dingen Mädchen und junge Frauen betrifft. Es kommt immer wieder zu dem Verbrechen, dass junge Frauen und Mädchen entführt werden, sexuell missbraucht werden, zwangskonvertiert und verheiratet werden. Also das ist oft dieser doppelte Zwang, dass einerseits dann mit den Peinigern eine Ehe ja eingegangen werden muss und gleichzeitig die Konversion zum Islam damit verbunden ist. Meist eben ältere muslimische Männer, die dann die Täter sind, sicherlich mit Mittätern, Täterinnen vielleicht auch. Und das ist ein Thema, was zum Beispiel unsere Partnerorganisation, die lokale Caritas in Faisalabad, sehr stark bearbeitet und auch insgesamt zum Thema Frauenrechte ganz aktiv ist. Also wir haben wirklich beeindruckende Mädchen und junge Frauen getroffen, die berichtet haben von den verschiedenen Gefahren, denen sie ausgesetzt sind. Also nicht nur dieses Thema Zwangsehe, Zwangskonversion. Gut, davon sind immerhin schätzungsweise 1000 Mädchen und Frauen im Jahr betroffen. Nicht nur Christin, sondern auch Hinduistin, Ahmadiyya-Muslimin, auch in besonderer Weise unter Druck. Sondern sie berichten von verschiedensten anderen Diskriminierungen. Benachteiligungen in Beruf, bei der Visavergabe, ein Thema, was für die Mädchen sehr dringlich war, dass einfach Visa-Anträge im Papierkorb verschwinden und sie keine Chance haben auf eine zeitlange Bildung im Ausland auch. Ja, sehr viel Diskriminierung im Alltag. Also das war schon stark zu hören, einmal, wie diese Mädchen ihre Schwierigkeiten benennen und gleichzeitig mit was für einer Stärke die das auch zu Gehör gebracht haben. Ja, sehr beeindruckend, diese Reise.
Du hast schon gesagt, wie sensibel und gefährlich so ein Einsatz sein kann. In deinem Text Religionsfreiheit ist Menschenrecht aus dem Jahr 2022 schreibst du, Situationen der Bedrängnis und Verfolgung möglichst umsichtig kommunizieren. Wie müssen wir diesen Satz verstehen? Weil wenn jetzt Menschenrechte, Frauenrechte und so weiter massiv gefährdet sind, dann müssen ja normalerweise diese Dinge auch sehr, sehr stark auch angesprochen werden. Wie ist diese vorsichtige oder umsichtige Kommunikation gemeint?
Ja, auf verschiedenen Ebenen. Also einmal die Ebene, wenn es darum geht, zu beschreiben, darzustellen, zu kommunizieren, was in einem Land wirklich die Herausforderungen sind und wie damit umzugehen ist. Da kommt es einfach für uns und unserer Erfahrung nach auch besonders darauf an, ganz genau hinzuschauen und nicht eine Komplexität jetzt auf Biegen und Brechen zu reduzieren, also Verletzung der Religionsfreiheit. Was ist das genau? Was haben vielleicht auch andere Problemlagen damit zu tun? Also andere Konflikte wirtschaftlicher Art, ethnischer Art, kultureller Art. Meistens wissen ja auch Betroffene selbst nicht so ganz genau, wenn sie jetzt bei Behörden schikaniert, benachteiligt werden. Liegt das jetzt an meiner religiösen Zugehörigkeit oder an anderen Dingen? Also das zu versuchen, möglichst genau zu erfassen und zu kommunizieren und auch mit sensiblen Begrifflichkeiten, also unterschiedliche Begriffe zu verwenden, auch wenn die alle nicht oder viele nicht ganz klar definiert sind, trotzdem verschiedene Begriffe zu verwenden wie Verfolgung, Bedrängnis, Diskriminierung, Benachteiligung, um einfach möglichst genau zu benennen, was los ist. Also das ist zumindest etwas, was unsere Missio-Partnerinnen und Partner uns sagen, dass es für sie hilfreich ist, wenn nicht die Dinge pauschal zum Beispiel als Verfolgung bezeichnet werden, sondern man da differenzierter vorgeht, weil es auch interreligiöse Koalitionen gibt und Bewegungen, um Handlungsspielräume zu erweitern. Und wenn da natürlich jemand von außen das beurteilt und sehr pauschal urteilt über das, was mit Christinnen und Christen da passiert, dann können da auch schon mal Türen zugehen oder Rückschritte passieren. Also klar benennen, wo die Schwierigkeiten sind, da bin ich absolut dafür, mutig auch durchaus Dinge zu benennen, aber eben immer auch gucken, was heißt das für die Leute vor Ort? Und da bin ich so bei dem zweiten Punkt mit dem umsichtig kommunizieren, was heißt das? Das heißt für uns natürlich bei unseren Kampagnen und unserem Einsatz auch für konkrete Menschen vor Ort, dass wir immer gucken müssen bei diesem sensiblen Thema, gefährden wir vielleicht Leute? Was können und sollten wir hier kommunizieren im Sinne der Leute vor Ort? Also wirklich dieser Gedanke, dass wir die Stimme der Partnerinnen und Partner und der Menschen vor Ort sein wollen und genau auch wissen müssen, was hilft und was auch nicht. Also Beispiel Pakistan. Manchen Leuten, die im Gefängnis sitzen, die wegen angeblicher Blasphemie verurteilt sind, denen hilft vielleicht öffentliche Aufmerksamkeit. Wir hatten diesen Fall Asia Bibi, die sicherlich ohne die öffentliche Aufmerksamkeit als Christin, die lange im Gefängnis saß und angeklagt war, ohne die öffentliche Aufmerksamkeit, nicht nur von Seiten von Missio, sondern von verschiedenen Organisationen, vielleicht nicht freigekommen wäre. Das gibt es, und dann gibt es eben andererseits Situationen, wo man eben Namen und Fotos nicht benennen sollte, weil wenn so ein Foto mit dem Thema Blasphemievorwurf einmal kursiert, kann es halt auch fatale Auswirkungen für die Leute haben. Also da wirklich genau zu gucken, welche Art von Kampagne hilft, welche Art von politische Forderung können wir auch an deutsche oder europäische politische Akteure richten. Das braucht eine enge Rücksprache mit Partnern von Missio und insgesamt mit den Menschen vor Ort.
Es ist ja so, dass die Christen in absoluten Zahlen die am stärksten bedrängte oder verfolgte religiöse Gruppe ist. Wie entscheidet ihr, wonach, nach welchen Kriterien entscheidet ihr, dass ihr jetzt beispielsweise in Pakistan und in anderen Ländern euch stärker engagieren wollt? Hat sich das traditionell so entwickelt?
Wir haben Projektrichtlinien, die sich natürlich auch über die Jahre und Jahrzehnte entwickeln, ganz klar, weil zum einen die Frage ist, wo kann Kirche, wo können die Ortskirchen, wo können Christinnen und Christen vor Ort auch die Dinge selbst stemmen, finanziell, also und wo braucht es vor allen Dingen auch finanzielle Unterstützung? Und wir haben natürlich bestimmte Themen, die für uns zentral sind, und da gehört auf jeden Fall zu den Schwerpunkten oder zu den Ländern, in denen wir uns besonders engagieren, gehören Länder, in denen Christinnen und Christen in besonderer Bedrängnis sind, in besonders schwierigen Situationen. Unser Schwerpunkt ist auch der interreligiöse Dialog. Ja, einfach Projekte in Ländern, in denen die Situation schwierig ist, auch für die Religions- oder in Sachen Religionsfreiheit und in dem wir eben über Projekte Unterstützung leisten können.
Das viele Dinge klingen ja sehr erschütternd. Und man fragt sich natürlich, was diese internationalen Anstrengungen und auch eure Arbeit, was die eigentlich bewirken. Gibt es Erfolge? Kannst du auch aus deiner Arbeit vielleicht Projekte schildern, wo du sagen kannst, okay, da hat sich der Einsatz tatsächlich gelohnt und wir konnten Dinge zum Besseren wenden?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben natürlich Kampagnen, in denen wir erstmal große Schwierigkeiten präsentieren. So, das ist natürlich faktisch so, auch gerade jetzt, wenn ich von Pakistan berichtet habe. Wir haben aber auch immer wieder Erfolge. Also ich denke an eine Kampagne in Indien zurück, wo Männer, mehrere christliche Männer inhaftiert waren und wo es gelungen ist, über bestimmte Aktionen, auch über interreligiöse Zusammenarbeit vor Ort, also mit Menschenrechtsakteuren vor Ort, dafür zu sorgen, dass diese Männer freikommen. Und das sind ja häufig dann Erfolge, die jetzt nicht nur punktuell sind, sondern die oft in den Ländern eine bestimmte Signalwirkung haben. Also wir setzen uns zum Beispiel im Augenblick dafür ein, dass Täter, die in Pakistan im August 2023, also viele Tausende, die da einen Ort, Jaranwala in Faisalabad, zerstört haben quasi, für sehr viel Not und Leid gesorgt haben, dass die zur Rechenschaft gezogen werden. Das Ganze ist passiert, weil zwei junge christliche Männer wegen Blasphemie eben oder angeblicher Blasphemie ja in der Öffentlichkeit standen, und daraufhin hat sich dieser islamistische Mob formiert und dieses Dorf überrannt. Und ein erster Erfolg war zum Beispiel schon, dass diese beiden Männer jetzt vor wenigen Wochen freigesprochen wurden. Wir hatten Kontakt mit den Familien und so weiter und das ist natürlich ein toller Erfolg für uns. Und die Partner signalisieren uns jetzt, dass wir weitermachen mögen, uns weiter engagieren sollten. Wenn jetzt die Täter zusätzlich noch zur Rechenschaft gezogen werden, die Familien, die da betroffen sind, wenn die entschädigt werden, dass das eben nicht ein einmaliger Erfolg wäre, sondern wirklich eine Signalwirkung hätte auch auf andere solche Fälle im Land. Also das heißt, die kleinen Punkte, an denen wir arbeiten und wo auch Erfolge zu verzeichnen sind, jetzt nicht nur aufgrund unserer Initiativen, aber eben auch, ja, dass die eben auch eine weitere Verbesserung mit sich bringen können. Und in vielen anderen Ländern, ja, in denen ich mit Menschen in Kontakt bin, die über die Lage der Religionsfreiheit berichten, ist auch klar, dass es immer wieder auch Hoffnungszeichen gibt. Also ich war bei meiner letzten Reise auf der Arabischen Halbinsel und habe dort in den Vereinigten Arabischen Emiraten Christinnen und Christen getroffen. Und da gibt es durchaus auch, das war mir gar nicht so klar, in verschiedenen Emiraten ja Führungspersonen, die sehr offen Christinnen und Christen gegenüber sind und wo auch große Verbesserungen der Lage, weniger Kontrolle, mehr Freiheit zu verzeichnen sind. Ja, das ist ermutigend. Also da ist schon vieles, was sich tut. In Dubai, in der St. Mary's Gemeinde, das ist die Gemeinde, gut, durch die Arbeitsmigration vor allen Dingen, also die Gemeinde weltweit, die zahlenmäßig größte Gemeinde weltweit, um da zu sehen, wie toll es möglich ist, da auch Gottesdienst zu feiern. Das soll natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch dort starke Einschränkungen und Kontrollen gibt, aber ja, es können eben auch Spielräume erweitert werden. Hoffnungszeichen gibt es immer wieder, hier und da.
Trotzdem wird immer wieder auch der Vorwurf erhoben, dass sich der Westen zu wenig um das Schicksal der Christen und der verfolgten Christinnen kümmert. Zum Beispiel auch von Viktor Orban. Und Markus Grübel hatte auch im letzten Podcast darauf hingewiesen, dass Ungarn sich vor allen Dingen beim Thema Religionsfreiheit auf die Lage der Christen weltweit fokussiert. Ihr habt jetzt ein Sammelband herausgegeben, ganz aktuell, Religionsfreiheit und Populismus. Und ich weiß jetzt nicht, ob das auch abgedeckt ist, das Thema, wie Ungarn beim Thema Christenverfolgung und Religionsfreiheit agiert. Aber vielleicht kannst du uns generell etwas dazu sagen, was ihr mit diesem Sammelband beabsichtigt und was ihr für Ergebnisse in diesem Sammelband präsentiert.
Ja, gern. Das ist ein Projekt gemeinsam mit Justitia et Pax und Missio. Und wir haben da auch das Land Ungarn abgedeckt. Also verschiedene Autorinnen und Autoren beschreiben, um welche Muster der Vereinnahmung von Religionsfreiheit es eigentlich von rechtspopulistischer und extremistischer Seite geht. Das heißt, es wird beschrieben, worum es geht. Ich erkläre das gleich noch in zwei, drei Sätzen. Und dann wird eben auch der Fokus auf verschiedene Länder gelegt und auf Lösungsansätze, Handlungsmöglichkeiten, um dem entgegenzuwirken. Also es geht bei dieser Frage Religionsfreiheit und Populismus darum, dass Rechtspopulisten und Extremisten das Thema Religionsfreiheit für sich vereinnahmen, umdeuten, instrumentalisieren. Also sie beziehen sich auf den Schutz meistens christlicher Werte, einer christlichen Kultur, geben eben vor, benutzen auch das Wort Religionsfreiheit, manchmal auch fokussiert auf das Thema Christenverfolgung, aber verbinden das mit der eigenen politischen Agenda, die halt ja menschenverachtende Positionierungen beinhaltet, starke Angst schürt vor einer Islamisierung Europas. Dann wird eben nicht nur von Christentum oder christlichen Werten, sondern dem vermeintlichen Untergang des christlichen Abendlandes gesprochen. Das heißt, es wird ein Bedrohungsszenario aufgebaut, oft mit sehr islamfeindlichen Tönen, auch mit Attacken gegenüber liberalen Werten, wird von einer Art Gender-Ideologie gesprochen und so weiter. Also im Prinzip wird ein Gefährdungs-Bedrohungsszenario aufgebaut und gleichzeitig dieser Einsatz für Religionsfreiheit dahingehend umgedeutet, dass gesagt wird, okay, wir verteidigen das christliche Abendland, die christlichen Werte. Das ist im Endeffekt eine gefährliche Verengung des Begriffs Religionsfreiheit, weil ganz klar die Einschränkung der Religionsfreiheit andererseits für Muslime gefordert wird. Insofern auch wichtig, das zum Thema zu machen und entgegenzuwirken, damit sich nicht andere politische Akteure aus dem Feld zurückziehen, was teilweise auch passiert. Das zeigen wir auch in dem Sammelband, wie das auf europäischer Ebene beispielsweise auch zu gefährlichen Reaktionen des Rückzugs führt aus dem Themenfeld Religionsfreiheit. Also das ist es, worum es uns geht in dem Band und da tun wir das auch über die AfD. berichten, wie das die AfD konkret tut, im großen Stil. Aber das schauen wir eben auch auf andere Länder. Und ein Land, in dem ja das sehr gut zu demonstrieren ist, ist eben Ungarn. Es gibt vielleicht ein Beispiel. Es gibt seit einiger Zeit regelmäßig den sogenannten Budapest Report on Persecuted Christians, in dem Viktor Orban auch ein Vorwort schreibt. Und da lassen sich eigentlich diese Muster der Vereinnahmung von Religionsfreiheit in allen Schritten nachvollziehen. Also er beschreibt sich selbst als einzigen Verteidiger der Christenheit. Er schießt gleichzeitig gegen den Westen und liberale Werte, spricht von einer Regenbogenideologie, von der Bedrohung durch Migration und Islamisierung und sagt eben gleichzeitig, dass der Westen sich nicht mehr kümmert um Christinnen und Christen und auch nicht anspricht, dass es Christenverfolgung gibt. Naja, und nutzt im Prinzip so den Bezug auf wirkliche Schwierigkeiten, also auch Sicherheitsfragen, Bedrohung durchaus durch Islamismus, die ja nun mal faktisch auch ernst zu nehmen ist, verbindet das eben mit diesem Thema Religionsfreiheit. Und ja, das zeigen wir auch in einem Kapitel in dem Buch. Und auch andere Situationen im Kontext werden dadurch leuchtet. Das soll einfach dazu beitragen, das zu verstehen, auch was das international für ein Phänomen ist. Ja, und zu schauen, wie man da entgegenwirken kann. Das ist eben auch noch ein Bereich des Buchs, in dem wir schauen, so, was sind denn Möglichkeiten, da zu reagieren.
Ein sehr, sehr großes Thema und mich würde interessieren, weil wir jetzt ja den dritten Bericht zur weltweiten Lage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit vorliegen haben, den der Beauftragte der Bundesregierung Frank Schwabe herausgegeben hat, ob das beispielsweise aus der Perspektive von Missio auch ein Thema des Religionsfreiheitsbeauftragten sein müsste, sich mit diesen, sagen wir mal, mit der politischen Instrumentalisierung und sagen wir mal dem Populismus in diesem Themenbereich auseinanderzusetzen stärker.
Ja, das denke ich schon. Ich glaube auch, dass da schon viel passiert, glücklicherweise. Also das ist auch, es ist ja nicht so, dass diese Vereinnahmung des Themas von rechts dafür sorgt. Die Gefahr besteht zwar, dass andere Akteure sich zurückziehen, aber allein die Tatsache, dass wir diesen Religionsfreiheitsbeauftragten haben und wir Herrn Schwabe kontaktieren wir auch häufig, wir sind da in gutem Austausch, das ist ja schon mal ein positives Zeichen und dass da auch andere breitere Bündnisse entstehen, auch politisch, um dem entgegenzuwirken, dieser Vereinnahmung, das geschieht schon, das ist auf jeden Fall wünschenswert, dass das noch mehr passiert. Das kann gerne auch in einem Bericht, in einem zukünftigen, aufgegriffen werden. Also das sind Themen, die es auf jeden Fall weiter so zu behandeln gilt. Ja, und ansonsten sind wir dankbar, dass es diesen Bericht gibt. Das ist einfach ein Signal, ein wichtiges. Das ist die Zusammenarbeit zwischen Politik und Zivilgesellschaft und Kirchen und eben auch kirchlichen Organisationen wie Missio gibt. Das ist sehr wertvoll, da auch Ansprechpartner zu haben, die das Thema Religionsfreiheit als Menschenrecht so behandeln und auf die Agenda heben und immer wieder zur Sprache bringen. Das ist wichtig und gerade in einer Zeit dieser Instrumentalisierung von rechts sehr zentral, dass das passiert. Und ich hoffe, dass das auch weiter passiert.
In dem aktuellen dritten Bericht sind ja 41 Länderberichte und in erster Linie waren die Auslandsvertretungen Deutschlands an der Erstellung beteiligt. Wie ist dein Eindruck, wie stark ist tatsächlich die Zivilgesellschaft, gerade ihr auch mit euren Länderberichten, mit eurer länderspezifischen Perspektive, wie stark werdet ihr tatsächlich auch gefragt? Wie stark werden eure Erkenntnisse, die ihr ja vor Ort sammelt mit den Gemeinschaften selbst, wie stark werden die tatsächlich auch einbezogen in diesen deutschen Bericht?
Also wir sind schon in einem guten und regelmäßigen Austausch gewesen und immer noch und auch im Vorfeld des Berichts. Insofern, ich erlebe das so, dass gerade auch Frank Schwabe da sehr offen und dankbar auch ist für jeglichen Input. Und das braucht es, glaube ich, auch. Ich glaube, dass da Politik und Zivilgesellschaft aufeinander angewiesen sind auch. Dass das den politischen Akteuren, mit denen wir da in Kontakt sind, auch bewusst ist und sie das dankbar aufgreifen. Insofern, es hat natürlich auch etwas mit dem Engagement der einzelnen Organisationen zu tun. Wir sind da auch aktiv. Wir haben einen Kollegen hier in Berlin sitzen, den Milan Iwitsch von Missio, der die Themen, die wir bearbeiten, auch eben ins politische Berlin trägt. Man muss sich ja auch Gehör verschaffen, das gehört dazu. Aber das ist auch möglich. Das ist auch möglich und das schaffen wir auf verschiedenen Ebenen. Es wird einen parlamentarischen Abend zum Thema Religionsfreiheit und Populismus geben, gemeinsam auch wieder mit Justitia et Pax. Also da auch Zusammenarbeit zu nutzen zwischen verschiedenen Akteuren, Organisationen, das ist schon gut möglich, ja.
Man hat jetzt nicht den Eindruck, dass das Thema Verfolgung von Christen, dass das wirklich an den Rand gedrängt wird. Also nicht nur wegen eurer Arbeit, sondern auch wegen der anderen Institutionen, wie jetzt dem Beauftragten. Ein Thema, was aber in der gesellschaftlichen Debatte oft an den Rand gedrängt wird, das ist das Thema Tod. Und ich finde es ganz interessant, dass du in einem Projekt involviert bist und eine Veröffentlichung erschienen ist zum Thema der gesellschaftliche Umgang mit den Toten, eine Frage der Menschenwürde. Und den Bogen zur Religionsfreiheit schlägt diese Publikation interessant auch. Es gibt da ein sehr interessantes Statement, das ich gerne zitieren möchte. Recht auf Religionsfreiheit weist über den Tod hinaus. Totengedenken und Bestattungen betreffen religiöse Fragen. Religiöse Überzeugungen sind zu respektieren. Das betrifft auch die Religionsfreiheit Indigener, deren Gräber und Gedenkorte für verstorbene Ahnen vor Landraub geschützt werden müssen. Das ist jetzt auch schon ein sehr spannendes Statement. Was war der Hintergrund? Wieso ist es zu dieser Publikation und zu diesem Projekt gekommen?
Ja, das ist eine Arbeitsgruppe und ein Projekt wiederum von Justitia et Pax und Missio hat da mitgewirkt. Ich habe da mitgearbeitet und das ist entstanden so aus dieser Beobachtung heraus, dass im Prinzip das Thema, wie gehen wir eigentlich angemessen mit Toten um und haben Tote selbst in irgendeiner Weise auch Rechte, ja, Menschenrechte betreffen lebende Personen oder gelten für lebende Personen. Was hat das mit Verstorbenen zu tun? Wie möchten wir mit Verstorbenen umgegangen wird? Was kann man von einer Art Menschenwürde, die über den Tod hinaus wirkt, sprechen und so weiter? Und diese Fragen sind in der gesellschaftlichen Debatte irgendwie unterbelichtet. Das ist zumindest die Wahrnehmung gewesen und die Erklärung und auch das, was sich daraus ergibt, die Diskussion mit verschiedenen Akteuren innerhalb der Gesellschaft zeigen, dass das auch dankbar aufgegriffen wird, also dass es ein Thema von Relevanz ist und eben auch, wie jetzt gerade in dem Zitat deutlich geworden ist, für das Thema Religionsfreiheit, weil Verletzungen der Religionsfreiheit häufig auch mit der Frage nach dem Umgang mit Toten verknüpft sind. Also wenn ich davon spreche, dass in Pakistan diese Ortschaft attackiert wurde und vieles zerstört wurde, ja, da wurde auch der Friedhof zerstört. Und was heißt das für die Leute, wenn ihnen die Möglichkeit genommen wird, an wichtige Gedenkorte zu gehen? Das heißt, diese Frage nach dem Umgang mit den Toten hat unterschiedliche Dimensionen und auch eben welche, die Religionsfreiheit betreffen. Denk an das Beispiel Sri Lanka immer noch während der Corona-Pandemie. Da war es Pflicht, dass Verstorbene verbrannt werden und für die muslimische Minderheit, die sich da sowieso unter Druck fühlt, war das natürlich eine nicht akzeptable Vorgabe. Und da spielt dann eben das Thema Religionsfreiheit wieder mit rein, in diese Frage nach dem Umgang mit den Toten. Insofern ein wichtiges Thema und auch eins, was verbinden kann. Ich war vor 2 Wochen in Köln eingeladen in der Moschee, dem Moscheeforum in Ehrenfeld. Und bei dieser Veranstaltung im Moscheeforum ging es eben explizit nicht um die politische Dimension des Krieges und der Gewalt, die mit Israel und Palästina zusammenhängt, sondern es wurde eben explizit ein Thema gewählt, der Umgang mit Trauer und Tod, das verbindet. Und das fand ich eine ganz spannende Sache, weil das nochmal gezeigt hat, über die Fragen nach politischen Diskussionen und schwierigen Diskussionen auch hinweg ist das ein Thema, was verbindet, wenn wir auf den einzelnen Menschen schauen, wenn wir auf das Thema Tod, Trauer, Umgang mit Verstorbenen schauen, das eben die Hinterbliebenen betrifft, das auch diese Dimension beinhaltet, die Menschenwürde reicht gewissermaßen über den Tod hinaus, wenn es um Respekt im Umgang mit Verstorbenen geht und so weiter. Also ein Thema, das nicht nur hochrelevant ist, sondern auch verbindet in schwierigen Zeiten.
Du hast jetzt schon wieder den Bogen geschlagen zu unserem ersten Thema, muslimisch-christlicher Dialog über Menschenrechte und Religionsfreiheit. Liebe Katja, das war ein extrem spannendes Gespräch, sehr, sehr vielseitig.
Dankeschön.
Ich habe viel über eure langjährige Arbeit in spannenden und schwierigen Ländern wie Pakistan gelernt und wie ihr euch auf ganz unterschiedlichen Themengebieten mit dem Thema Religionsfreiheit, Schutz der Religionsfreiheit, Schutz der Menschenrechte auseinandersetzt. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du in dieser 51. Folge vom Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung zu Gast warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Oliver.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.